Ja, freue mich, dass wir miteinander Gottes Wort betrachten dürfen. Ich hole es jetzt ein bisschen runter. Kennt jemand den Pfarrer Flattig aus dem 18. Jahrhundert? Also nicht persönlich natürlich. Sonst müsste ich staunen. Das dürfte gleich vorkommen, ja. Also wenn man so die alten, von den alten Zeugen liest, da taucht er immer wieder auf, der Flattig. Das war ein Pfarrer im 18. Jahrhundert in Württemberg und der war ein Original. Der hat immer einen guten Spruch auf der Lippe gehabt. Er war gläubig und er hatte damals sogar Zugang zum württembergischen Königshof. Also er hatte Zugang zum König damals und einfach halt zu dem Regierungshof. Und da war er mal wieder, da war ein Fest irgendwie und in Stuttgart und war dort. Und dann kommt ein General auf ihn zu. Und der wollte ihn wegen seines Glaubens ein bisschen veräppeln und wollte ihn ein bisschen hochnehmen. Und dann sagt er, Herr Flattig, können Sie uns etwas Gewisses über den Himmel sagen? Und sagt der alte Flattig, aber gewiss, Herr General. Und zwar, dass Sie dort kein General mehr sind. Aber jetzt im Ernst, ich glaube, es gibt keinen, der sich noch nie Gedanken gemacht hat über die Ewigkeit. Was kommt, wenn du hier die Augen zumachst? Was wird kommen? Wie sieht es aus? Und ich weiß nicht, was ihr so denkt, aber mir kam schon der Gedanke, wenn jemand stirbt, wie wird er dann im Himmel sein? Ein 90-Jähriger, wird der sein wie 90? Oder ein Kind? Ganz jung, ich weiß, das ist ja eigentlich dumm, wenn man so sich Gedanken macht, aber weiß nicht, habt ihr das auch schon mal? Im Himmel gibt es keine Zeit. Aber ich weiß es nicht. Wir wissen vieles nicht. Oder eine andere Frage, die vielleicht manchen auch bewegt hat schon, wie wird es sein, wenn Jesus sagt, wir werden sein wie die Engel? Ja, wie sind denn die Engel? Wie sind die Engel? Wisst ihr es? Und wir müssen immer gucken, was da steht. Jesus sagt, nicht, dass wir geschlechtslos sein werden. Sagt er nicht. Er sagt nur, dass niemand heiraten wird. Und niemand verheiratet werden wird. Mehr sagt er nicht. Wir denken dann immer uns etwas dazu. Aber wir müssen gucken, was da steht. Oder, was uns auch wichtig ist, werden wir unsere Lieben dort wiedersehen, die wir gekannt haben, Großeltern, Eltern, vielleicht vorzeitig gestorbene Kinder. Ja, und da will ich uns sagen, da dürfen wir Hoffnung haben, sagt uns die Bibel. Aber sicher ist das nicht das Wichtigste. Und deshalb erfahren wir auch nicht so sehr viel über unseren Zustand in der Ewigkeit. Das Wichtigste aus Jesu Sicht, das möchte ich hier sagen, er sehnt sich nach uns. Nicht wir nach ihm, das vielleicht auch, aber er sehnt sich mehr nach uns. Johannes 17 heißt es, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, bei mir sein. Und Jesus sagt sonst nie, ich will. Das einzige Mal, wo er sagt, ich will, sonst sagt er nie, ich will. Hier sagt er, ich will. Ich will die bei mir haben, die ich liebe. Und wenn Jesus sagt, ich will, glaubt ihr, dass er dann kriegt, was er will? Ich glaub's. Also, das ist das Wichtigste am Himmel, einfach ganz kurz vorneweg, dass Jesus da ist. Wenn Jesus nicht im Himmel wäre, dann wollte man gar nicht dort sein. Ein Himmel ohne Jesus ist kein Himmel. Aber jetzt gibt uns doch die Bibel ein paar paar Hinweise auf die Ewigkeit. Und durch so ein kleines Fenster, dort hinein, wollen wir heute schauen. Da ist der vorgegebene Text für heute, der steht in Lukas 16, Verse 19 bis 31, reicher Mann, armer Lazarus. Und dann lesen wir gerade mal den Text. Ich muss schon Brille runter tun, das ist ja besser. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich über mich. Und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten. Auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Soweit. Also damit es keine Missverständnisse gibt, ich möchte gleich vorneweg sagen, um was es nicht geht, was die Geschichte uns nicht sagen will. Jesus sagt nicht, Reiche kommen in die Hölle und Arme kommen in den Himmel. Darum geht's nicht. Es ist zwar für Reiche, sagt Jesus immer wieder, viel, viel, viel schwieriger, in den Himmel zu kommen, aber nicht unmöglich. Und wir sehen an dieser Geschichte, dass ein Reicher schon im Himmel ist. Das war der Abraham. Abraham war sehr reich. Also darum geht es nicht, obwohl uns die Bibel oft warnt vor der Gefahr des Reichtums. Worum geht es dann? Der reiche Mann ist ein Bild für die Sadduzäer. Und die machten Jesus damals sehr viel zu schaffen. Die Sadduzäer, auch der hohe Priester war damals aus den Sadduzäern, die hatten hohe religiöse und hohe politische Stellungen. Sie waren in der Regel reich und sie haben gedacht, Reichtum, das ist doch ein Zeichen von Gott, dass wir ausgezeichnet vor ihm sind, dass wir fromm sind. Ein Segen Gottes. Aber sie glaubten nur an das diesseitige Leben. Für sie galt, dieses Leben ist alles, was wir haben. Und mit dem Tod ist alles aus. Und wisst ihr, wir haben viele Nachfolger heute noch von diesen Sadduzäern. Es sind oft liebe, nette Menschen, Kollegen, Freunde, Familienangehörige, die alle so denken. Dieses Leben ist alles, was wir haben. Und dann noch was möchte ich gleich sagen. Der reiche Mann, er kommt in der Auslegung der Geschichte oder auch in unserem Denken meistens ganz schlecht weg. Aber ich finde, so schlecht war der gar nicht. Muss ich jetzt einfach sagen, so schlecht war der gar nicht, menschlich gesehen. Immerhin hat er dem Lazarus, und der war ganz bestimmt nicht ansehlig, wenn da noch die Hunde kamen, er hat dem Lazarus erlaubt, dass er auf seiner Treppe sitzt. Er hat ihn nicht weggeschickt. Ich kann mir vorstellen, wenn so hoher Besuch kam und so, das war also kein repräsentativer Anblick, wenn der da gesessen ist. Aber er hat ihn nicht weggeschickt. Also ich muss sagen, ich habe das schon gemacht bei uns. Wenn Leute kamen, die zum Betteln sich vor die Tür setzen und längere Zeit dort saßen, ich habe sie schon weggeschickt. Von daher alle Achtung vor dem reichen Mann. Und er erlaubt ihm auch, dass er von dem, was übrig war, dass er da was abbekommt. Also, so wie es im Alten Testament auch steht. Da hat Gott angeordnet, dass das Feld nicht ganz abgeerntet werden soll, dass die Nachlese des Feldes für die Witwen, Waisen, Fremdlinge sein soll. Und so hat der reiche Mann was übrig gelassen für diesen armen Lazarus. Und noch was fällt auf, und zwar das, dass der reiche Mann bei Jesus keinen Namen hat. Keinen Namen heißt nicht im Buch des Lebens. Der Arme schon, der hieß Lazarus. Auf Deutsch, weiß es jemand? Gott hilf. Gott hilft. Und Nomen est Omen. Also der Name ist hier auch das Programm. Er hat ganz bestimmt, das will uns diese Geschichte auch sagen, er hat ganz bestimmt auf Gott vertraut und sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Jesaja 43, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das gilt hier und das ist bei Gott so wichtig, dass wir einen Namen haben bei Gott, dass Gott unsere Namen kennt. Ist gar nicht wichtig, dass wir hier viele Bekannte haben. Ich sage das jetzt auch speziell denen, die vielleicht nicht so viel Bekanntschaft haben und sich oft allein vorkommen. Es ist nicht wichtig hier auf dieser Erde, es ist wichtig im Himmel bekannt zu sein, dass der Herr sagt, ich kenne dich. Aber jetzt zur Geschichte. Ich habe, nicht erschrecken, 7 Punkte. Ist ja warm, keiner muss frieren. Nein, sind kurze Punkte, die uns der Text sagen möchte, es gäbe noch mehr zu sagen, aber damit wollen wir es bewenden lassen. Das Erste, was uns Jesus sagen möchte, es gibt ein Leben nach dem Tod. Das sagt er den Sadduzäern, das sagt er aber auch allen, die heute seine Nachfolger sind. Wenn ich das bei euch sage, dann sagt ihr natürlich, das brauchst du nicht extra zu sagen, das wissen wir. Jeder Mensch muss sterben. Das kann keiner leugnen, auch die, die so denken wie die Sadduzäer, dass mit dem Tod alles aus ist, dass nichts mehr kommt. Aber so denken manche. Und nun sagt uns Gottes Wort, wenn du hier auf dieser Erde deinen letzten Atemzug getan hast, dann lebst du weiter in der Ewigkeit. Das sagt uns Gottes Wort hier. Das ist mein erster Punkt. dann lebst du weiter in der Ewigkeit. Als der große Evangelist Moody auf dem Sterbelager lag, dann wurde er umringt von seinen Freunden und so weiter. Und dann sagt er, morgen steht vielleicht in der Zeitung, Moody ist tot. Aber glaubt das ja nicht. Moody lebt. Und das, da dürfen wir ganz sicher sein, weil Gottes Wort uns das sagt. Punkt 2. Die Verstorbenen befinden sich nach dem Tod in einem wachen Zustand. Also es gibt keinen sogenannten Seelenschlaf. Vielleicht denken manche ja, weil es oft in der Bibel steht, er entschlief oder so, dass man dann schläft. Aber der reiche Mann, der schläft nicht. Der war bei vollem Bewusstsein. Der reiche Mann denkt, und er denkt sogar ganz vernünftig, und er hebt durch sein Denken die Augen auf. Er hebt die Augen auf, steht hier. In seinem irdischen Leben, da hat er nie seine Augen aufgehoben. Da hat er nur auf das geschaut, was ihm Vorteil bringt. Auf seinen Genuss, auf seinen Reichtum. Jetzt kann er das nicht mehr, die Augen aufschauen zu Gott. Jetzt ist es zu spät. Waches Bewusstsein nach dem Tod. Die Bibel sagt uns, Punkt 3, auch an anderen Stellen, nicht nur hier in unserer Geschichte. Ich habe es vorher schon gesagt, es gibt ein Wiedererkennen nach dem Tod. Der reiche Mann erkannte Lazarus. Ob er seinen Namen während seines irdischen Lebens gekannt hat, wissen wir nicht. Wissen wir gar nicht. Aber er wusste sofort, das ist Lazarus. Und was ich noch erstaunlicher finde, der reiche Mann, ich sage jetzt immer der reiche Mann, im Totenreich, Hades, müsste man eigentlich richtig übersetzen, Luther übersetzt Hölle. Es ist noch nicht die endgültige Hölle, es ist der Hades. Vorzeitige Hölle vielleicht, kann man sagen. Der Warteraum bis dahin. Ich sage immer der reiche Mann, aber im Totenreich, da war er kein reicher Mann mehr. Genauso wenig wie der General. Er war kein reicher Mann mehr, aber ich sage halt jetzt weiter reicher Mann, weil er ja keinen Namen hat. Also der reiche Mann, und das finde ich noch erstaunlicher, der erkannte Abraham. Obwohl der Abraham ja, ich weiß nicht, vielleicht 1000, 2000 Jahre früher gelebt hat. Der hat ihn noch nie gesehen. Aber der wusste sofort, das ist Abraham. Dasselbe dürfen wir sehen auf dem Berg der Verklärung, als die Jünger mit Jesus auf diesem Berg waren und da erschien ihnen Mose und Elia. Und Jesus musste ihnen nicht erst vorstellen, das ist der Mose und das ist der Elia. Nein, die wussten sofort, das ist Mose, das ist Elia. Sie hatten ihn sofort erkannt, obwohl sie die beiden noch nie gesehen hatten. Und das heißt doch auch für uns in der Ewigkeit, wird keiner auf uns zukommen und sagen, darf ich mich dir vorstellen? Ich heiße David, ich heiße Elia. Wir werden sofort einander erkennen, ohne Namensschild. Und da dürfen wir sehen, Abraham, die Großen, Isaac, Jakob, wie sie alle heißen, Martin Luther, Jan Hus oder wie sie alle heißen, und meine Oma darf ich sehen. Und das wird schön sein. Es wird ein Fest sein. Und viele hier aus unserer Gemeinde, die wir noch kennen, wir werden sie alle wiedersehen und erkennen, sofort wiedererkennen. Wie sie aussehen, wissen wir nicht. Aber wir werden sie erkennen. Und die werden uns erkennen. Aber alles wird überstrahlt werden von einem, und das ist der Herr Jesus. Ihn erkennen, das wird das Größte sein. Punkt 4. Die Verlorenen leiden unter einer Hitze. Also nicht wir nur hier, Das ist gar nichts im Vergleich zu dem, was der reiche Mann erleiden musste. Was diese Hitze jetzt letztlich ist, ich weiß es nicht, wir wissen es nicht. Es ist auf alle Fälle kein Fegefeuer. Ich denke, es ist eine zweifache Hitze. Manchmal sagen wir ja auch, oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht oder jetzt schlägt mein Gewissen, ich habe was falsch gemacht. Und dann wird es einem innerlich so heiß. Kennt ihr das? Also ich kenne es. Ich denke, das war sicher bei diesem reichen Mann mit der Fall. Der denkt bestimmt, ach, hätte ich doch, wäre ich doch, hätte ich doch Buße getan, hätte ich doch anders gelebt. Ja, und da wird es einem warm. Und er nimmt Anteil am Leben seiner Brüder hier auf Erden. Er weiß genau, die leben genauso wie ich, genauso gottlos wie ich. Man sollte sie warnen. Und das möchte man doch auch lernen aus dieser Geschichte, dass wir ein Herz kriegen, ein brennendes, ein Herz voller Hitze für die, die noch nicht Jesus gehören. Nicht, dass sie auch an diesen Ort kommen, sagt der reiche Mann. In der Ewigkeit gibt es dazu, da gibt es keine Hoffnung mehr. Und das ist das Schlimme. Und das muss furchtbar sein. Wir kennen das nicht, wenn man keine Hoffnung hat. Wir kennen das nicht. Ich sage es jetzt ganz deutlich. Aber es muss ganz arg schlimm sein, wenn man keine Hoffnung hat. Egal, wie es uns hier auf dieser Erde geht, egal wie dreckig. Aber jeder Mensch hat noch irgendeine Hoffnung. Entweder, dass es besser wird oder dass der Tod ihn erlöse. Aber eine Hoffnung ist da. Aber in der Ewigkeit, im Hades, wird es keine Hoffnung mehr geben. Und das ist Hitze. Und dann wird die Hitze sicherlich auch ganz real sein, denke ich. Der reiche Mann fordert gar nicht viel. Er möchte eigentlich nur einen Tropfen von dem Lazarus auf seine Zunge. Nur einen Tropfen. Früher hatte er wahrscheinlich nur die allerbesten Tropfen in seinem Keller. Jetzt würde ihm ein Tropfen Wasser genügen. Kriegt er aber nicht. Mir kam der Gedanke, vielleicht auch deshalb kriegt er ihn nicht auf seine Zunge, weil unsere Zunge das Organ ist, von dem aus die meiste Sünde ausgeht. Punkt 5. Ganz kurz, es gibt eine große Kluft, heißt es. Es gibt keine Brücke darüber. Es gibt auch kein Fegefeuer, dass wer genug geläutert ist, dann letztlich doch hinüber darf. Wohin wir nach dem Tod gehen, das entscheidet jeder selbst in diesem Leben hier und heute. Punkt 6. Und wisst ihr, woran wir sehen können, dass der reiche Mann zu Recht im Hades war? Luther übersetzt der Hölle. Obwohl es ihm so dreckig geht, widerspricht er dem Abraham noch immer. Er widerspricht immer noch. Nein, Vater Abraham, sagt er. Und sowas geht nicht. Ist dasselbe, wie wenn ich im Gebet oder wenn ich zu Jesus sage, nein, Herr. Nein, Herr, ist eine Kombination, die nie im Leben geht. Das geht nicht. Darf ich Gott widersprechen? Will ich es besser wissen als er? Abraham sagt, deine Brüder haben doch Mose und die Propheten. Zu uns wird er sagen, ihr habt die Bibel. Ihr habt Gottes Wort. Und ihr habt die Predigt vom Wort. Römer 10 heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt. Die Predigt aus dem Wort Gottes. Und das habt ihr. Und das reicht. Nein, sagt der reiche Mann, das reicht nicht. Das ist nicht zeitgemäß. Wir brauchen neue Formen, wir brauchen etwas Neues, wir brauchen Großartiges. Gottes Wort muss auch bei uns, und das gilt für uns alle, Gottes Wort bleiben. Wenn Gottes Wort nicht mehr in der Mitte unserer Gottesdienste ist, wenn Gottes Wort nicht mehr in der Mitte meines Lebens ist, dann stimmt es bei mir genauso wenig wie beim reichen Mann. Wenn einer von den Toten käme, sagt der reiche Mann, ja, dann würden sie glauben, denkt er. Dann, wenn einer von den Toten käme. Und gibt es nicht auch bei uns auf dem Büchermarkt genug solche Dinge? Nahtoderfahrungen und dergleichen, was es da gibt von Leuten, die wunderbare Dinge gesehen haben. Ich habe sowas noch nie gelesen. Und ich sage es hier definitiv, ich lese sowas auch nicht. Und selbst wenn jemand mir böse ist, ich möchte einfach warnen davor. Es gibt nur einen, der von den Toten zurückkam. Und das ist der Herr Jesus. Und Gott sagt, ihn sollt ihr hören. Ihn sollt ihr hören, nicht diese Bücher lesen. Punkt 7. Es geht im Schluss zu. Ich frage nochmal, warum hat Jesus uns diese Geschichte erzählt? Warum? Also ich glaube nicht, dass er uns detaillierte Informationen geben wollte über die Ewigkeit, was genau, wie man dort aussieht und so weiter. Ganz bestimmt nicht, sonst hätte er es ausführlicher gemacht. Auch ein Paulus, der in den dritten Himmel sehen durfte, 2. Korinther 12, er hat nichts darüber sagen können oder dürfen, was wir nicht wissen müssen, brauchen wir auch nicht zu wissen. Ich glaube auch, dass Jesus uns, und das habe ich schon mal gesagt, uns nicht sagen wollte, Arme kommen in den Himmel und die Reichen in die Hölle. Das würde allem widersprechen, was in der Bibel steht. Denn es gilt, was in der Bibel steht, an so, so vielen Stellen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, fass es zusammen, Johannes 3, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Der Glaube an unseren Herrn Jesus Christus ist der einzige Zugang zum Vater und zum Himmel. Johannes sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat ihn nicht. Der arme Lazarus, der hatte den Sohn. Gott hilft, er hat vertraut. Gott ist meine Hilfe, er hatte den Glauben. Und der reiche Mann, der hatte einen anderen Glauben. Der glaubte nur an das, was er sah. Der glaubte nur an sein Konto, an seinen Genuss, an seinen Reichtum. Und bis heute ist Reichtum einer der Hauptgründe, warum Menschen nicht zu Jesus finden können. Sie denken nicht an die Ewigkeit. Warum auch? Sie haben ja alles. Aber ich denke, die Hauptsache von dem, was Jesus uns sagen will, ist, und das steht in Psalm 90, Vers 12, da heißt es, kennt ihr alle den Vers, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Hat der reiche Mann wohl nie gelesen oder überlesen? Wir kennen's, handeln wir danach. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal, sagt der Hebräerbrief, danach das Gericht. Es gibt nach dem Tod keine zweite Chance, sagt uns diese Geschichte. In dem Zustand, in dem du stirbst, wirst du bleiben. Und die größte Dummheit, die wir begehen können, ist, dass wir Dinge auf die lange Bank schieben. Wir sagen, dass wir morgen unsere Beziehung mit Gott in Ordnung bringen. Heute sind wir noch nicht ganz bereit dazu. Wir sagen, morgen, ab morgen möchte ich mehr dem Herrn gehören. Ab morgen möchte ich mehr beten. Ab morgen möchte ich mehr Bibel lesen. Weißt du, ob du morgen noch da bist? Der reiche Kornbauer, andere Geschichte, ist uns ein warnendes Beispiel. Er hat vorgesorgt, Versicherungen abgeschlossen, Konto angelegt, alle Werte, geht ja alles kaputt bei uns, in Gold angelegt, in Immobilien. Ja, richtig. Die Welt würde sagen, gut gemacht. Was sagt Gott? Du bist ein Narr. Du bist ein Narr. Heute Nacht wirst du sterben. Und wem gehört das alles dann? Und wo bist du dann? Du hast für alles vorgesorgt, nur nicht für die Ewigkeit. Ich habe nachgeschaut. Dreimal in der Bibel steht, könnt ihr euch die Stelle sagen, dreimal in der Bibel steht, heute, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Heute heißt es. Nicht einmal, nicht zweimal, dreimal steht es in der Bibel. So wichtig ist Gott, dieses Wort. Vielleicht ist heute die letzte Möglichkeit für jemand, der Jesus noch gar nicht gehört. Und es wär höchst gefährlich, so eine Entscheidung hinauszuschieben. Aber ich muss es mir selber sagen und jedem von uns, auch die wir Jesus nachfolgen, ich gebe zu, ich selber bin auch jemand, der bestimmte Dinge, wo ich eigentlich genau weiß, ich sollte sie machen, dass ich sie gerne ein bisschen verschiebe. Einen Besuch machen, heute ist es nicht so geschickt oder so. Gut, ich weiß, jeder von uns hat genug zu tun mit dem täglichen Leben. Der Beruf nimmt einen in Beschlag, gefangen, mehr vielleicht, als wir möchten. Und dann sagt man, vielleicht ihr auch schon, ich auch, ja, wenn ich erst Rentner bin, dann kann ich Gott mehr dienen. Wir geben dann praktisch Gott das, was übrig ist von unserer Zeit. Das kann er haben. Oder die Familienplanung, Karriere, Hausbau. Alles das nimmt uns gefangen. Und was übrig bleibt, bekommt Gott. Jesus sagt zu dem, der noch seinen Vater begraben wollte, das haben wir ja schon heute Morgen gelesen, und erst dann ihm nachfolgen wollte, lass mich erst meinen Vater begraben. Ist ja eigentlich eine ganz sinnvolle Sache. Würde jeder machen. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Lass das, was Ungläubige auch tun können, lass das die machen. Die können das, vielleicht besser als du. Aber das Reich Gottes, das kannst nur du verkündigen. Heute. Ich schließe mit einem Vers aus 2. Korinther 6, da heißt es, seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade. Seht doch, heute ist der Tag des Heils. Wir haben, jeder von uns, nur das heute. Das Gestern ist vorbei, das könnt ihr nicht mehr ändern. Das Morgen gehört uns nicht. Unser ganzes Planen auf morgen gehört uns noch nicht. Auch das Sorgen für morgen gehört uns nicht. Wenn ich das tue für morgen, dann nehme ich Gott etwas weg, was ihm gehört. Dann bin ich ein Dieb. Uns gehört nur das Heute. Und im Heute gilt, dass wir nicht sind wie der reiche Mann. Dass wir nicht Nein, Herr, sagen, sondern Ja, Herr. Ja, Herr, ich möchte dir folgen, ich möchte es tun, ich möchte es machen, was du mich anweist. Und zwar gleich und gern. Und dazu möge er uns helfen und er möge das in uns vollbringen, was er für uns vorgesehen hat. Ich möchte beten. Und danke, Herr, jetzt, dass du uns auch dieses warnende Beispiel gegeben hast in deinem Wort. Und wie oft hast du vor der Hölle gewarnt? Herr, wir möchten dir danken, dass du dich aufgemacht hast, um uns vor diesem bösen Ort zu retten, wo wir alle hingelangt wären, wenn du nicht gekommen wärst und hättest dein Leben für uns gegeben, aus Liebe zu uns. Ich möchte dir danken für das, was du getan hast, und ich möchte dir danken, dass du aber auch uns versprochen hast, uns durchzutragen und dass wir dort einmal sein dürfen, die wir dir gehören, dort, wo auch der Lazarus ist, und getröstet werden und Freude haben dürfen. Amen.